Reinhold Messner hat den Alpinismus revolutioniert und sein neuestes Buch spielt mal wieder in den Alpen. Am Matterhorn, Absturz des Himmels, so der Titel, handelt vom tragischen Unglück bei der Erstbesteigung des Matterhorns 1865. Herr Messner, warum steigt der Mensch auf Berge? Es ist nutzlos und anstrengend.
Aber wir machen es uns sinnvoll. Das verstehen viele Leute nicht, dass etwas nutzlos sein kann und trotzdem sinnvoll, weil Sinnhaftigkeit und Nützlichkeit sind zwei völlig verschiedene Werte. Aber ich kann natürlich nicht allgemein sagen, warum Menschen auf die Berge steigen. Ich kann es höchstens für mich versuchen zu beantworten. Aber im Grunde braucht es keine Rechtfertigung. Natürlich, als 1865 vier Männer am Matterhorn abstürzten, fragte sich nicht nur die Times, sondern die ganze Welt, darf man das überhaupt? Ist das nicht unmoralisch, das zu tun, wenn so viele Menschen durch einen mutwilligen Matterhorn-Sieg dann umkommen? Und weil eben diese Frage damals auftauchte, ist das Matterhorn ein bestimmter wichtiger Berg geworden. Und wir diskutieren immer noch um das Warum herum, aber müssen tun wir nicht.
Aber es ist schon auffällig, dass das Bergsteigen genau dann angefangen hat, als die Menschen nicht mehr nur ausschließlich mit der Sicherung ihrer Existenz beschäftigt waren. Insbesondere die Engländer.
Ist richtig. Bergsteigen ist im Grunde eine dekadente, späte kulturelle Erscheinung in Europa. Also beginnt in Europa, deswegen heißt das Bergsteigen auch Alpinismus, weil es in den Alpen beginnt. Und es beginnt mehr oder weniger mit der Aufklärung, französische Revolution, weil die Menschen erstens einmal diese Geister von den Bergen runterholen mussten. Früher waren die Berge ja besetzt mit allen möglichen Ungeheuern und Geistern und eventuell auch bösen Kräften. Der Mensch ist vernünftigerweise nicht hinaufgestiegen. Er hatte auch andere Sorgen, also bis zur französischen Revolution. Dann mit der Industrialisierung wird Zeit und es werden Mittel frei für diese exotischen Tätigkeiten. Und es sind die Engländer mit ihrer Kolonialerfahrung, die in die Alpen kommen und die Berge erobern wollen. Also die wollen in erster Linie diese Berge erobern, wie sie ein Stück Länder erobert haben in Afrika oder auch in Asien. Und durch diese Engländer beginnt eine erste Phase des Alpinismus, die ich Eroberungsphase nenne. Und das hört dann in den Alpen mehr oder weniger mit dem Matterhorn auf. Da sind die meisten 4000er bestiegen. Und die kleinen Berge wie die Dolomiten, wo ich daheim bin, die haben die Engländer gar nicht ernst genommen. Da kamen sie erst später, als sie die großen Berge bestiegen hatten, in der Schweiz vor allem, in Frankreich, in Chamonix, kamen sie in die Dolomiten und haben festgestellt, die sind ja steiler und schwieriger zu besteigen. Und da begann eine neue Welle, aber schon mit deutschen, österreichischen, französischen Bergsteigern auch und nicht mehr nur Engländer. Und das Ganze beginnt eine europäische Angelegenheit zu werden. Und heute ist es eine weltweite, eine globale Angelegenheit. Das Bergsteigen ist inzwischen auch mehr Sport und Tourismus. Und heute fragt sich kein Mensch mehr, warum gehen die Leute in die Halle klettern? 90% klettern nur in der Halle. Das ist ein großartiger Sport, aber es ist nicht Alpinismus. In der Halle kann man im Grunde nicht runterfallen. Und damit kommt die Frage nach dem Warum nicht auf.
Sie haben ganz andere Wurzeln. Sie stammen aus den Bergen, aus den Dolomiten, aus Südtirol. Die Leute von dort, die sind ja damals auch überhaupt nicht in die Berge gegangen. Das war bei Ihnen ganz anders.
Das ist richtig. Also unsere Bauern hatten keinen Grund, auf die Berge zu steigen, denn die stiegen im Sommer auf die Almen, wohin sie die Tiere trieben, also die Kühe, die Kälber, die Schafe. Die haben eine semi-nomadische Landwirtschaft betrieben, als ich klein war, waren mehr oder weniger Selbstversorger und haben ja alle 7 Tage in der Woche arbeiten müssen. Die Kühe melken, das Heu einbringen, den Stall ausmisten. Und die Bauernbuben hatten kein Interesse am Klettern. Wir waren die Lehrerkinder und wir hatten eben mehr freie Zeit und sind damit zu dieser Leidenschaft des Kletterns gekommen. Ich spreche jetzt für die gesamte Familie, nicht nur für mich. 2, 3 sind dann extremere Bergsteiger geworden.
Sie waren 9 Kinder, Vater und Mutter sind gelegentlich mit Ihnen auch in die Berge gegangen.
Das hat angefangen mit den Eltern. Also die Eltern haben uns mitgenommen zum Wandern, vor allem die Mutter. Und der Vater und die Mutter haben im Sommer von 47, 48 weg eine Alpenhütte gemietet, für sich zum Urlaub machen, eine Woche oder zwei. Und ich war 5, als ich das erste Mal auf diese Alpenhütte mitgehen konnte. Und von dieser Alpenhütte aus haben wir dann am Ende dieses Kurzurlaubs einen Berg bestiegen, immerhin einen 3000er. Das war mein erster großer Berg. Und diese Alpen wurde dann unsere Alpen, obwohl sie uns nicht gehörte, die wurde von einem Bauern gepachtet. Auf diese Alpen kamen damals im Sommer dreimal Touristen vorbei, wenn es gut ging. Wissen Sie, wie viele heute Leute hier oben sind an einem schönen Sommertag?
An welchem Jahr war das? 1950?
1949, 50 ja. Und dann 50er Jahre. Ich habe mir später dort oben eine kleine Hütte gebaut, also ich besitze da immer noch ein Stück Land. Und diese Alm ist inzwischen eine der überlaufendsten Almen von Südtirol, wenn nicht von Italien.
Haben Sie das Gehen so gelernt?
Also das Gehen haben wir schon als Kinder gelernt. Das heißt, wir haben in diesen Dörfern, also ich spreche jetzt von St. Magdalena und St. Peter in Vilnius, auf der Straße gespielt. Wir hatten, als ich kein Kind war, einen Bus, der verließ am Morgen das Tal und am Abend kam er zurück und sonst gab es keine Autos. Also haben wir auf der Straße, es war eine Schotterweg, haben wir das Gehen gelernt und dann sind wir vom Bach gegangen, dann sind wir in die Wälder gegangen und so haben wir als Kinder ganz anders unsere Gehwerkzeuge eingesetzt als Kinder heute, die nicht vor das Haus dürfen, weil draußen fahren Autos vorbei und draußen ist es gefährlich. Bei uns war es viel weniger gefährlich als heute in einer Stadt. Deswegen durften wir da überall herumlaufen. Wir sind sicherlich 5-10 Kilometer vom Haus weggegangen, schon im Vorschulalter.
Haben Sie sich eingeengt gefühlt? War Ihre Welt begrenzt?
Die Welt war sehr begrenzt, ja. Einerseits, weil diese moralischen Postulate da waren, von der Kirche, vom Bürgermeister, also von der Dorfgemeinschaft. Diese Dorfgemeinschaften haben ja funktioniert, als wären sie ganz allein auf der Welt. Natürlich war das christliche Kultur und der Pfarrer wusste genau, wer in der Kirche ist oder wer nicht in die Kirche geht, weil er das von der Kanzel aus gesehen hat. Und das wurde alles kontrolliert. Also wir lebten in einer sehr engen Welt. Diese Täler sind eng, diese Täler sind sehr steil.
Begrenzt durch den Berg.
Ja, das heißt, unten der Ort, wo wir wohnten, war ein bisschen mehr als 1000 Meter hoch. Und dann ragten links und rechts 1000 Meter hohe Waldhänge und dann Felsenhänge bis zum Himmel. Und wenn ein Flugzeug auftauchte, flog das über diesen Himmelsausschnitt ein paar Minuten lang, dann war es wieder weg. Das Gleiche gilt für die Wolken. Und die Welt war so groß wie dieses Tal, beziehungsweise alles unter diesem Himmelsausschnitt. Und das Bergsteigen bedeutete dann auch, aus dieser Enge hinausgehen und zu sehen, die Welt ist etwas größer, obwohl sie immer noch von Bergketten eingerahmt war, wenn man oben stand. Und seit damals bin ich nach wie vor neugierig und hungrig, über den nächsten Horizont zu schauen. Das habe ich dann ein Leben lang getan.
Wie würden Sie das aus heutiger Sicht beschreiben, wie Sie langsam angefangen haben, Ihre Kraft zu spüren, immer höher und immer einfacher oder selbstständiger höher zu gehen, die Wände raufzugehen, Berge zu erklettern? Was war das für ein Prozess?
Ich glaube, dass das Wichtigste war, zu erkennen, dass das eigenverantwortete Unterwegssein den Menschen viel lebendiger und wacher macht. Das heißt, wir gehen da hinauf. Es gibt keinen Regelgeber mehr. Es gibt niemand mehr, der sagt, das ist richtig und falsch. Wir entscheiden Schrittchen für Schrittchen, oft im Abtasten, Griff und Tritte, Meter höher, wieder zurück, nach links, nach rechts, was wir machen und was wir nicht machen. Wir spüren, ohne rational das zu überdenken, instinktiv die Gefahren. Allein schon der Abgrund sagt uns, wenn ich loslasse, falle ich runter, bin ich tot.
Aber besser nicht so hinschauen.
Nein, das muss man. Das ist Gewohnheit. Man schaut auch hinunter. Das heißt, das Klettern findet ja statt, indem ich Haltepunkte für die Hände suche und dann über den Fels streife mit den Augen und genau sehe, wo ich die Füße hinsetze.
Griff und Tritt.
Und nur ein Glied bewegt sich. Also wenn ich zwei Hände habe, die sich festhalten und einen Fuß, dann kann ich den anderen Fuß frei machen, der ist frei, und den kann ich höher setzen. Und dann muss ich runterschauen, wo ich ihn genau hinsetze. Ich kann nicht in die Luft schauen. Also ich schaue auf die Tritte und ich schaue auf die Griffe und ich sehe den Abgrund unter mir ganz selbstverständlich. Und man wächst ganz langsam in diesen Abgrund hinein. Auch Menschen, die Schwindelgefühle haben, wenn sie unten anfangen zu klettern, verlieren sie meistens. Und wenn man viel klettert, dann ist das so, wie man über den Gehsteig geht. Also das ist nicht so, dass ich jetzt ununterbrochen Angst habe. Ich weiß nur, wenn ich stürze, also wenn ich einen Halt verliere oder wenn mir ein Fels wegbricht, wo ich mich halte, dann kann ich stürzen und tot sein. Vor allem damals, als wir ganz bescheidene Sicherungsmittel hatten. Und dieses Wissen lässt die Verantwortung viel früher wachsen. Also man wird erwachsen mit diesem Tun. Und da wird nicht gefragt, ist das richtig oder falsch, ist das moralisch richtig oder moralisch falsch, was Sie tun.
Wie war das? Sie sind mit Ihrem Bruder Günther damals meistens, wenn Sie Zeit hatten, irgendwohin, um irgendeinen Berg zu besteigen in Südtirol.
Ja, also wir haben angefangen in den Geißlerspitzen, weil wir weiter gar nicht kamen. Also weiter als diese Alpen war, kamen wir am Beginn nicht, weil wir keine Fahrzeuge hatten. Dann sind wir mit den Fahrrädern ein bisschen weiter gefahren, aber meistens auch nur von daheim, das Tal entlang bis zum Talschluss, wo es keinen Weg mehr gab, die Fahrräder stehen gelassen und dann sind wir geklettert. Auf einfachen oder relativ einfachen Wegen, aber in Eigenregie. Mein Bruder Günther wurde dann auch ein sehr guter, extremer Kletterer und wir haben uns dann sozusagen zur Seilschaft gebildet und wir haben dann, als wir 17, 18, 19 waren, Touren geklettert in den ganzen Dolomiten, da hatte ich bereits einen Roller, also einen Motorroller. Wir waren dann wirklich extreme Bergsteiger. Und jetzt ging es in erster Linie nur mehr um möglich oder unmöglich. Also ist diese Wand möglich oder ist das nicht möglich?
Und wie haben Sie das festgestellt?
Indem wir es versucht haben. Unmöglich ist nur das, was man nicht versucht. Aber wenn wir gescheitert sind, weil wir Angst kriegten, weil wir es nicht konnten oder weil vielleicht das Seil nicht reichte irgendwo, dann sind wir zurückgegangen und haben das korrigiert und haben wieder versucht, wenn wir eine Chance sahen, das zu machen. Und so hat sich unser Klettern dann gesteigert. Und natürlich mit 20 haben wir auch angefangen, uns mit anderen zu vergleichen, indirekt.
Waren Sie in der Szene berühmt? Also man wusste offensichtlich, wie gut Sie sind.
Aber erst mit den Mitte 60er Jahren. Also ich war dann in dieser Szene relativ schnell eine Persönlichkeit, eine junge, ja, auch beäugte Persönlichkeit, mein Bruder mit mir zusammen, aber nur, weil wir etwas hatten, was die anderen nicht hatten.
Was war das?
Das war der Instinkt. Also die anderen Kletterer, die guten Kletterer kamen aus München, die kamen aus Innsbruck, die kamen aus Mailand, die kamen aus irgendwoher und die sind nicht so aufgewachsen wie wir. Die sind in diese Szene hineingeklettert, sich trainierend in Klettergärten, die kamen aus der Stadt, wir kamen vom Land. Wir waren zwar keine Bauernbuben, wir haben aber alle bäuerlichen Arbeiten gemacht, weil wir auf Almen auch mitgeholfen haben. Und wir haben uns das Klettern selber beigebracht, so wie die Eichhörnchen das lernen. Und wir haben den Instinkt entwickelt für den richtigen Weg. Ich bin dann relativ schnell mit Spitzenbergsteigern aus Österreich geklettert, mit den besten Kletterern in Österreich. Das war zufällig, dass ich mit denen zusammenkam. Und habe dann gemerkt, die sind in vielen technischen Dingen mir überlegen. Ich konnte bestimmte Sachen gar nicht. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Aber die haben umgekehrt gemerkt, dass ich viel mehr instinktiv gehandelt habe. Also aus der Ferne gesehen habe, da kann es nicht weitergehen. Es kann nur rechts gehen oder links. Oder jetzt kommt das schlechtes Wetter. Oder dieser Fels 500 Meter weiter weg, der ist dunkel und der hat eine Farbe. Das heißt, das ist nicht gut. Das ist locker, das Gestein ist locker, da klettern wir gar nicht hin. Und dieser Instinkt ist uns zugewachsen in 15 Jahren Kletterei, mit naiver Kletterei, daheim in den Geißlerspitzen und dann auch in den Dolomiten.
Reinhold Messner, tun, was möglich ist und tun, was man will. Die Freiheit haben Sie sich immer genommen und Sie haben auch hart dafür bezahlt. Wahrscheinlich ist es trotzdem überflüssig zu fragen, ob Sie es wieder genauso machen würden.
Das ist keine Alternative, weil wir die Chance nicht haben. Wir Menschen haben nicht die Chance, es ein zweites Mal zu versuchen. Also wir haben das Leben einmal und das eine Mal habe ich es intensiv gelebt und habe relativ früh angefangen zu erkennen, es nützt nichts zu sagen, das war nicht gut, das möchte ich nochmals machen und besser machen oder anders machen. Oder ich hätte doch vielleicht mit 20 mein Studium weitermachen sollen und Architekt werden sollen. Nein, wir haben eine Chance und diese Chance habe ich mindestens mit ganzer Begeisterung angenommen und nicht so herumgezögert. Sogar nach dem Tod meines Bruders habe ich nur 4-5 Monate gebraucht, um zu entscheiden, ich mache weiter, zwar in einer anderen Sparte, nicht mehr im extremen Klettern, sondern im Höhenbergsteigen, aber es hätte nichts gebracht, daheim zu bleiben, mein Studium weiterzumachen, mein Leben zu beklagen, der Bruder wäre nicht lebendig geworden.
1970 starb Ihr Bruder Günther am Nanga Parbat, einer der 8000er im Himalaya, der schwierigste Berg dort.
Es ging nicht um den Nanga Parbat, es ging um die höchste Wand der Welt, um die Südwand des Nanga Parbat.
Die Rupalwand, 4500 Meter hoch, ein Schlüsselerlebnis, ein Drama am Berg. Sie haben überlebt. Sie waren damals 25 Jahre alt. Weiterleben war eine schwierige Aufgabe.
Weiterleben war auch eine Verpflichtung. Also ich kann ja nicht hergehen und sagen, jetzt habe ich den Bruder verloren, es ist ein fürchterlicher, liegt die Verantwortung auf mir. Die Verantwortung trug ja ich, die konnten wir nicht mehr teilen wie vorher. Zu zweit kann man Verantwortung teilen. Und das ist auch eine instinktive Angelegenheit und keine moralische. Wir Menschen haben diese Fähigkeit, Verantwortung anzunehmen. Es gibt nur ein paar Leute, die nicht bereit sind, sie anzunehmen, aber ich habe die Verantwortung angenommen und trage sie nach wie vor, die bleibt. Die Verantwortung für eine Tat, für ein Unglück, auch für eine Leistung, bleibt, solange man lebt. Und habe dann aber trotzdem weitergelebt. Das ist allein instinktiv schon in mir drinnen. Wir Menschen haben einen Selbsterhaltungstrieb, der ist der stärkste Trieb, den wir haben. Zum Glück, sonst wären alle Bergsteiger schon lang tot. Und es bleibt auch eine Möglichkeit und eine Verpflichtung, das weitere Leben auszufüllen.
Sie haben damals 2 Fingerkuppen und 7 Zehen verloren. Also sind Ihnen ganz oder teilweise amputiert worden nach diesem Drama am Nanga Parbat. Das sind aber nur die körperlichen Schäden. 4 Tage ohne Essen, ohne Trinken, ohne Schlaf. Wie ging das Weiterleben dann?
Das Weiterleben ging schwieriger als diese Tage am Nanga Parbat zu ertragen. Während das passierte, war das alles selbstverständlich. Das ist so.
Unvermeidlich.
Nein, es passiert. Fertig. Unvermeidlich. Also die Zehen sind abgefroren, weil die Schuhe so nass waren und die Schuhe dann gefroren sind. Und natürlich ich auch noch mehr wenig Energie hatte, um den Körper zu wärmen, also zu beheizen. Wir brauchen Energie dafür. Und durch die große Höhe, durch die sauerstoffarme Luft, ist die Kälte viel schlimmer als in dieser Breite. Jetzt haben wir im oberen Teil bei einer Kälte zwischen 30 und 40 Grad bivakiert, das heißt die Nacht verbracht, ohne uns bewegen zu können. Und ohne auch einen Schutz zu haben, da waren wir noch zu zweit. Eine zweite Nacht, die war nicht mehr so kalt, da waren wir auch schon tiefer unten. Aber das waren alles maximale Belastungen für den Körper. Dann war mein Bruder verschwunden, dann habe ich nach meinem Bruder gesucht. Dann bin ich langsam talwärts gegangen, soweit ich noch gehen konnte, ohne zu wissen, wo ich überhaupt bin. Ich wusste ja nicht, wo ich bin. Ich wusste nicht, ob in diesem Tal Menschen sind. Ich ging so weit oder kroch so weit, bis ich zu Einheimischen kam, zu 3 Einheimischen. Und die haben dann natürlich mich gefunden. Ich war da und die waren da. Und wir konnten uns auch gar nicht unterhalten, sondern die haben mich dann aufgenommen, haben mir geholfen, haben mir zu essen gegeben. Und jüngere Leute, das waren ältere Männer, mit denen ich zusammenkam, haben mich dann weitergetragen, weil ich konnte nicht mehr laufen. Aber ich habe das überlebt und habe mein Leben nicht aufgegeben. Und ich würde sagen, dass das 99,99% der Menschen täten, weil wir so veranlagt sind.
Sie sind noch 2-mal dorthin zum Nanga Parbat aufgebrochen, um damit fertig zu werden?
Nein, ich bin mindestens 10-mal zum Nanga Parbat gereist in der Zwischenzeit. Also ich bin dann unmittelbar ein Jahr später hingegangen, um nach meinem Bruder zu suchen, in der Hoffnung, dass diese Lawine von der Sonnenwärme langsam sozusagen evaporiert, also wird Feuchtigkeit und geht dann ab. Aber da kommen so viele Lawinen runter, dass immer neue Lawinen draufkamen. Erst 35 Jahre später, der Gletscher hat inzwischen meinen Bruder 3,5 Kilometer talwärts getragen, ist das Eis, das auf ihm drauf lag, geschmolzen gewesen und der Körper, soweit er noch da war, ist aufgetaucht. Inzwischen habe ich den Nanga Parbat ein paar Mal allein versucht, habe ihn dann auch allein geklettert. Das war der erste richtige Alleingang an einem 8000er.
War das wichtig, dass Sie diesen Alleingang dort am Nanga Parbat gemacht haben, nachdem Sie ja, bis Ihr Bruder mit Ihnen dort war, immer mit ihm zusammen waren in Seilschaften? Wollten Sie dieses Alleinsein auf diese Weise dort bewältigen?
Nein, also der Alleingang war einfach eine Idee von mir, um zu sagen, kann ich es auch allein? Kann ich es ohne die Ängste mit einem Partner zu teilen, ohne die Arbeit, die da kommt, zu teilen. Und dass ich den Nanga Parbat gewählt habe, ich habe ja zwischendrin einen anderen 8000er allein versucht, habe später auf den Everest allein geklettert, das hat mit der Historie des Berges zu tun. Der Nanga Parbat hat eine irrsinnig starke Geschichte. Er ist nicht nur ein ganz eigener Berg, weil er ziemlich solitär steht. Ein großer Höhenunterschied aus dem Tal, aus dem Industal bis zum Gipfel sind es 7000 Meter Höhenunterschied. Das ist enorm von der Nordseite her. Und die Südseite ist eben diese große, gewaltige Wand. Und die Diamir-Seite ist jene, an der Mamry, einer der wichtigsten Bergsteiger in der Geschichte, bereits 1895 einen Versuch gemacht hat. Das war das erste Mal, als ein Mensch versucht hat, einen 8000er zu besteigen. Ich bin inzwischen ja auch ein Alpin-Historiker, das heißt, ich habe es mir auch zur Aufgabe gemacht, Geschichten, die nicht genau erzählt worden sind, zu recherchieren und nachzuerzählen, auf dass man sie begreifen kann. Die ganze Matterhorn-Geschichte war 150 Jahre lang falsch erzählt.
Genau, das neue Buch, ja. Absturz des Himmels. War das das Motiv, dass Sie nicht einverstanden waren damit, dass alle Schuld dem Bergführer Peter Traugwalder in die Schuhe geschoben wurde?
Also erstens rede ich in meinem Buch nie über Schuld, weil ich sage, das ist hier kein Maßstab, sondern ich rede von Verantwortung. Im Grunde ist dieses Buch ein Buch über Verantwortung. Und als ich gefragt wurde in Italien, in Preuil, im ehemaligen Preuil, heute heißt das leider Cervinia, im Sommer zu reden zu dieser Matterhorn-Geschichte, habe ich noch einmal über diese Unterlagen, die es gab, drüber geschaut. Und habe dieses Wimperbuch, das ich in jungen Jahren natürlich angeschaut und gelesen hatte, nochmals gelesen. Und da ist mir
Wimper ist derjenige, der als der Bezwinger des Matterhorns in die Geschichte eingegangen ist, bis dato.
Wimper ist der Bezwinger des Matterhorns, unter Anführungszeichen. Und ganz einfach deshalb, weil er ein großartiges Buch dazu geschrieben hat. Und das hat er auch noch gut bebildert. Er war vom Beruf Holzstecher, hat Bilder gemacht, war in die Alpen geschickt worden von einem englischen Verleger, um Holzstiche zu machen. Und er hat das Thema besetzt. Und er hat in diesem Buch mehr und mehr, hat es immer wieder verändert, seine ganze Verantwortung auf den Vater Taugwalder geschoben. Also nicht die Schuld, sondern die Verantwortung. Und hat dem Taugwalder unterstellt, dass er erstens aufgrund dieses Unfalls dann durchgedreht hätte, dass er verrückt geworden sei. Und dass Taugwalder mit Absicht ein dünneres Seil genommen hätte zwischen sich, er war als Fünfter in der Position beim Abstieg, und Lord Douglas, das war der Vierte in der Position beim Abstieg, um sich und seinen Sohn zu retten im Falle, dass die Ersten fallen. Weil wenn man das anschaut als Bergsteiger, dass da sieben Leute zusammengebunden an einer Seilkette absteigen, dann ist klar, ich wäre damals vielleicht sehr matt gestanden mit dem Fernglas, hätte raufgeschaut und hätte zu meinen Leuten gesagt, es dauert 5 Minuten, 10, da sind alle tot. Das ist nicht haltbar. Wenn einer stürzt, reißt er hintereinander alle mit. Also er reißt einen mit, dann den zweiten, dann wird die Energie wird immer größer. Es geht nicht um die Gewichte der Bergsteiger, sondern es geht um die Summe aus Geschwindigkeit des Fallens und des Gewichts. Also der Fangstoß nennt man das. Und damals wusste man das alles nicht, aber die Bergführer hatten schon ein Gefühl dafür, dass man das nicht halten kann. Und Wimper hat erstens vergessen, in seinen Büchern zu sagen, er hat auch mich gerettet, also Vater Taugwalder hat ja sich selber, seinen Sohn und Wimper gerettet. Aber nur weil Vater Taugwalder das Richtige getan hat, er hat das Seil, das zwischen sich und Wimper gehängt war, um einen Felszacken gelegt gehabt. Und als die anderen vier fielen, hat dieser Felszacken gehalten und er konnte so die anderen drei halten. Und das Seil musste reißen. Aber weil eben Wimper in der Lage war, diese Verantwortung von sich abzuwälzen und die Verantwortung auch, dass er der Herr der Seile war. Er war aber nicht an Ort und Stelle, als die sich die Männer angebunden haben. Da war er am Gipfel und hat gezeichnet. Er hat sich um alles nicht gekümmert. Er hatte nur den Ehrgeiz, als Erster oben zu stehen. Er stand dann auch als Erster oben. Und der Vater Taugwalder hat so darunter gelitten, dass er erstens nicht mehr auf die Straße ging, dass er nach Amerika auswanderte und dass er am Ende mehr oder weniger in den Bergen versauert gestorben ist. Also ich sage, er hat nicht Selbstmord gemacht.
Aber Wimper war ein wortgewaltiger Autor, sagen Sie, und deswegen ist seine Geschichte in die Welt gegangen. Und das Phänomen des wortgewandten Autors, das kennen Sie auch.
Ja.
Sie sind das auch und genau das wirft man Ihnen oft vor.
Ja.
Das ist doch ein Dilemma, reden oder schweigen.
Nein, das ist kein Dilemma, das muss so sein. Ich war vielleicht der erste Bergsteiger, der angefangen hat, der erste ist schwierig zu sagen, von diesem ganzen heroischen Alpinismus runterzukommen.
Also, und darüber zu sprechen.
Darüber zu sprechen und darüber zu schreiben. Und wer meine Bücher liest, der findet nicht einen Heldengebaren, sondern er findet einen zerbrechlichen, selbstkritischen Menschen, der erzählt, was er erlebt. Und das ist mein Erfolg. Und nicht die Heldengeschichten. Und die vielen, vielen Leute, die gern Helden wären und die es nicht geschafft haben und die in der zweiten Linie geblieben sind, die kauern natürlich an mir herum. Die 1000 Touristen, die jedes Jahr auf den Everest steigen, denen ich den Spiegel vorhalte und sage, was tut's ihr da eigentlich? Ihr steigt auf einer Piste, auf einer Infrastruktur auf den Everest hinauf. Das ist Tourismus, das hat nichts mit Abenteuer zu tun.
Mit Scheckbuch gekauft.
Ja, das kostet ja auch bei mir Geld, aber bei denen wird halt eine Reiseorganisation bezahlt, dass sie hinaufgebracht werden. Ich habe dagegen auch nichts, es ist einfach Tourismus und ich beschreibe es so, wie es ist. Das ist meine Aufgabe. Ich will nur beschreiben, wie es ist und ich habe den Ehrgeiz, dass meine Geschichten, vor allem die Geschichten über Dritte, die Historie des Felsklettens habe ich geschrieben, die Historie der Poleroberung, die Historie des Bergsteigens bin ich dabei zu erarbeiten oder auch jetzt die Matterhorn-Geschichte, in 100 Jahren noch steht und nicht nur in 10 Jahren.
Herr Messner, was hören Sie eigentlich für Musik, wenn Sie Musik hören?
Also ich höre im Auto Musik, ich höre alles querfeldein, von Mozart bis auch heutige Musik. Allerdings mein Liebling bleibt und ist Bob Dylan.
Warum?
Weil er einfach gute Texte gemacht hat. Ich finde ihn, er ist ein großartiger Dichter, er verdient den Nobelpreis, als Dichter, nicht als Musiker.
Ist ja aber, auch schon diskutiert worden.
Aber auch die Tatsache, dass er so minimalistisch gearbeitet hat, also drei Instrumente zwischen Mundharmonika und Gitarre und noch irgendwelche Trommeln geschlagen hat, alles parallel, das finde ich großartig. Also er war sicherlich von diesen ganzen Musikern in 50er, 60er Jahren, muss ich jetzt immer noch, für mich der Großartigste.
Shadows are falling and I've been here all day. It's too hot to sleep and time is running away. Feel like my soul has turned into steam. I've still got the scars, not the sun in me. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there.
Herr Messner, Sie sind ausgebrochen aus dem Tal, aus der Heimat, aus dem Heimatbegriff, dem Gebot des Pfarrers, nicht aus der Familie. Ihr Vater, Ihre Mutter haben Ihnen die Freiheit gelassen, in die Berge zu gehen, haben Sie sogar angeleitet. Haben die Sie eigentlich auch immer verstanden, zu Ihnen gestanden? Wie war das nach dem Tod des Bruders?
Also zuerst muss ich sagen, dass vor allem die Mutter sehr großherzig war, uns hat ziehen lassen. Wenn man sich vorstellt, deine Mutter macht um 4 Uhr früh für 2 Buben Frühstück und weiß ganz genau, was sie machen. Die gehen dann los und klettern irgendeine 1000 Meter hohe Felswand. Und sie wusste ja nie, ob wir am Abend wiederkommen, obwohl uns natürlich der Instinkt schon rechtzeitig wieder zurückgeführt hätte, aber trotzdem, die Gefahren waren da. Wenn die Mutter dann gesagt hätte, das ertrage ich nicht, das fürchterlich, dann hätten wir wahrscheinlich uns nicht so entfalten können. Mein Vater hatte so eine ambivalente Haltung gehabt. Einerseits eine zögerliche, ist ja wahnsinnig, was er macht, und auf der anderen Seite natürlich auch wieder stolz, wenn es dann doch gelungen ist. Weil ich habe ja ein paar Sachen gemacht, die im Vorfeld von Wissenschaftlern, von der Bergsteigerszene als völlig außer der Reihe abgetan.
Und unmöglich. Also das Gehirn sei nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt, wenn man so über 8000 Meter...
Und das ist ja auch wahr. Das ist wahr. Es ist eine Tatsache, dass das Gehirn, der ganze Körper wird nicht genügend mit Sauerstoff versorgt. Aber vor allem für das Gehirn ist es auch eine Belastung, beziehungsweise könnte sogar Schäden hervorrufen. Und es gibt immer noch Leute, die behaupten, man merkt es bei mir, dass ich Schäden genommen hätte. Aber ich kokettiere damit. Heute ist es so, dass meistens diese großen Berge präpariert werden, bevor die Leute hinaufsteigen. Wenn ich aber keine präparierte Piste habe, dann kann ich erstens nicht in der Nacht losgehen. Dann muss ich sehen, wenn ich losgehe. Taschenlampe nützt dann nichts. Und ich brauche viel länger. Ich bin viel länger in der sogenannten Todeszone. Nun ist die Todeszone doppelt definiert. Einerseits über 5500 Meter Höhe kann der Mensch auf Dauer nicht leben, dann stirbt er. Wenn man einen Mensch auf 5500 Meter verpflanzt und dann muss er bleiben, dann wird er dünner und dünner und stirbt. Über 8000 Meter kann er nur stundenlang oder tagelang bleiben, also ein, zwei Tage geht maximal. Und dann verliert er den Verstand, beziehungsweise fängt er an, völlig chaotisch zu reagieren. Das heißt, nicht nur unser Wille lässt nach, unsere Entscheidungsfreude, unsere Beurteilungsfähigkeit, wir werden Zombies, also körperlich und auch geistig. Und da muss ich vorher herunter sein. Und deswegen ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass die Leute heute sagen, um diesen Gefahren zu entgehen, lassen den Berg vorbereiten im Vorfeld und dann kann man schnell rauf und runter gehen. Bleibt immer noch ein Schaden fürs Gehirn.
Zurück zur Mutter und zum Vater, die Sie im Prinzip verstanden haben und das mitgetragen haben. Wie war das nach dem Tod des Bruders? Wie sind Sie denen begegnet?
Ja, den Eltern habe ich das natürlich erzählt. Die Mutter hat sicherlich am meisten drunter gelitten, aber das auch verstanden. Die hat schon seit Jahren damit gerechnet, dass früher oder später etwas passiert. Aber es war natürlich schwer zu verkraften, vor allem weil für die Eltern ja am Ende der Welt in nicht greifbaren Gefilden passiert ist. Also ich war ja dabei. Ich habe es am einfachsten gehabt, das zu begreifen, weil ich es erlebt habe. Und auch ich selber habe sozusagen die Leiche dann gebraucht, die Einäscherung in diesem Fall, um sozusagen endgültig Trauerarbeit abschließen zu können.
Und das hat 30 Jahre gedauert.
Und da waren die Eltern beide schon tot, als mein Bruder auftauchte.
Ja. Wie ist das mit den Frauen in ihrem Leben gewesen? Wie viel Verständnis hatten die für ihre Alleingänge?
Meine Frauen haben das eben auch mitgetragen, und zwar mit großer Gelassenheit zum Teil und auch als Selbstverständlichkeit. Also ich habe meine Frauen kennengelernt, da war ich schon extremer Bergsteiger und da war ich mit Haut und Haaren am Berg, und hätten mir meine Frauen, die jetzt nicht unbedingt in der Vielzahl dastehen sollen, aber es waren mehrere, nicht den Freiraum gegeben, das machen zu können, dann hätte ich es auch nicht in dieser Intensivität ist der richtige Ausdruck, machen können.
Also eine Beziehung ist daran zerbrochen, haben Sie in einem Ihrer Bücher geschrieben. Es ist nicht die Alternative, die Berge oder ich, die uns 1977 auseinanderreißt, das war die Uschi Demeter. Ja. Es ist meine Besessenheit,
ja,
haben Sie gesagt.
Ja, die wollte halt lieber mal nach New York fliegen und die Städtebummel machen, jetzt bescheidenerweise. Und ich wollte halt wieder einen 8000er besteigen. Also ich habe damals meine gesamte Energie und die Zeit in diese Besteigungen gesteckt. Und ich habe natürlich auch dann große Vortragsreisen gemacht, die wir auch zum Teil zusammen gemacht haben. Und das ist nicht einfach für eine Frau, das parallel mitzuerleben und zu merken, dass sie natürlich nicht nur in die zweite Rolle spielt, sondern dass eigentlich wenig Energie und Zeit für sie da ist.
Ja, und das Risiko, dass sie nicht wiederkommen, ist ja auch immer da.
Eine Frau muss wirklich sehr stark in sich ruhen, um dieses Leben, das ich geführt habe, zu ertragen. Ich stehe auch zu meinem Ehrgeiz, ich stehe zu meinem Egoismus, der dazugehört, aber sonst ist das nicht möglich. Also die Liebe zu den Bergen und der Sonnenuntergang auf 8000 Meter und so weiter, das ist alles nur Klischee. Was wir machen, ist egoistisch, das machen wir für uns. Natürlich kann da auch noch alpin Ehrgeiz dahinter stecken, ich will besser sein als andere. Oder bei uns eher die Kreativität, da gibt es eine Linie, da gibt es eine Wand, die kann ich vielleicht klettern. Es ging in der gesamten alpinen Geschichte immer nur um möglich oder unmöglich. Das, was die Generation vor uns als unmöglich deklariert hat, das hat uns gepackt und begeistert. Und das wollten wir möglich machen. Und dann haben wir viele Tabus vom Berg runtergeholt und die nächste Generation hat wieder gesagt, und das haben sie nicht geschafft und das ist das unmöglich. Und die haben wieder was Neues draufgesetzt. Das wird immer so sein.
Relativ spät sind Sie doch in einem gewissen Sinne bürgerlich geworden.
Ich bin völlig bürgerlich.
Sind verheiratet, haben drei Kinder und Ihr Sohn klettert auch. Haben Sie Angst, wenn der klettert?
Er klettert sehr gut, er klettert auch viel, er studiert aber auch. Also er ist nicht so wie ich, dass er sein Studium geschmissen hätte. Niemand hätte was gesagt. Er macht sogar ein sehr schwieriges Studium und weiß noch nicht recht, was er dann im späteren Leben machen wird, ob er nicht vielleicht Bergführer wird. Das muss er ganz allein entscheiden. Ich weiß, dass das Bergsteigen gefährlich ist. In der traditionellen Form ist es am gefährlichsten. Deswegen nimmt diese Form auch ab. Aber es ist halt die Königsdisziplin, also wirklich auf Berge zu steigen und nicht in der Halle an irgendwelchen Plastikgriffen herumzuturnen. Das ist Sport, das ist eine großartige Möglichkeit, mit seiner Geschicklichkeit, mit seinen Muskeln umzugehen. Es ist für den ganzen Körper gesund. Es hat einen riesigen Erfolg im Moment, dieses Klettern in der Halle. Auch das Sportklettern an präparierten Pisten am Rande der Berge ist eine sportliche Angelegenheit. Tourismus betreiben an den höchsten Bergen der Welt ist wieder was anderes. Alles ist in Ordnung, alles darf gemacht werden. Ich beschreibe es als das, was es ist. Und dass mein Sohn natürlich auch traditionell bergsteigt, Matterhorn, Nordwand und da eine Erstbegehung und dort eine Erstbegehung, das ist für mich folgerichtig, weil er das ja alles bei mir gesehen hat und auch nachlesen kann. Aber ich weiß, dass es gefährlich ist und ich hatte lange Zeit auch bei bestimmten Touren Sorgen. Sind sie ausgestiegen, sind sie herunten? Heute rufe ich nicht mehr an. Also heute lasse ich ihn in absoluter Ruhe das machen. Aber alle Bergsteiger, die auf große Berge steigen, die wirklich von der Eiger Nordwand bis zur Ruppalwand versuchen, an den großen Bergen sich der Natur, und die Natur ist mit Gefahren verbunden, zu stellen, die gehen ein Restrisiko ein, das nicht herausnehmbar ist.
Reinhold Messner, Sie sind immer aufgebrochen in Gegenden, die menschenleer sind, wo nur die Natur die Grenzen vorgibt. Und dabei sagen Sie, Sie wollten möglichst viel über die Menschen, über das Menschliche erfahren. Was haben Sie in der Einsamkeit, in der Härte der Natur erfahren?
Also ich hatte zwei Möglichkeiten. Erstens habe ich sehr früh angefangen, mit Menschen zusammen auf Berge zu steigen, die eine völlig andere Kultur haben und eine andere Entwicklungsstufe als wir in Afrika oder in Neuguinea oder in Südamerika. Und zweitens bin ich der Meinung, nur wenn wir uns der nackten Natur ausliefern, also wenn wir aus der Zivilisation weggehen, die sich ja in den letzten Jahrtausenden galoppierend schnell entwickelt hat. Wenn ich aussteige aus dieser Welt, ich gehe in eine archaische Welt, eine Welt, wie sie war vor Millionen von Jahren. Und da bin ich unterwegs nur nach den Gesetzen der Natur. Das heißt, der Menschennatur, ich habe auch eine Natur in mir, und der Natur draußen. Dann kann ich langsam herausfinden, wie ich ticke. Ob ich das übertragen darf auf eine größere Zahl, das ist eine Frage, aber ich übertrage es mindestens auf die Extrembergsteiger. Und ich glaube, dass wir alle ähnlich ticken.
Was ist wirklich wichtig?
Wie unsere Gesetzmäßigkeit ist.
Bei was?
Mal die Erkenntnis zum Beispiel, dass alle Religionen Menschen erfunden sind, Menschen gemacht sind. Alle Götter, von den griechischen bis zu den hinduistischen, bis zu den christlichen, sind alle Menschen gemacht. Das sind alles dem Menschen nachgebildete Fantasieprodukte.
Die Religion.
Die Moral ist menschengemacht, und zwar in einer gefährlichen Weise. Der Mensch ist ein Egoist und ein Altruist parallel. Wenn der Mensch kein Egoist ist, dann überlebt die ganze Gruppe nicht. Wenn der Mensch kein Altruist ist, dann überlebt die Gruppe auch nicht. Und die Vorstellung, der Mensch sei hilfreich und gut, ist nett und gut. Sei er, bitte sei er das. Aber in uns steckt eben auch der Egoismus.
Auch. Ja. Aber nicht nur, auch das Mitgefühl. Ja. Sie reden auch von Compassion, ja, von dem Mitgefühl, ja, der Buddhisten, ja, das Sie erfahren haben.
Und das Mitgefühl, also die Compassion, die Basis des Lamaismus, der Dalai Lama spricht immer von der Empathie, das ist die Basis, um überhaupt sozusagen zu diesen Erkenntnissen über die Menschennatur zu kommen. Wir Menschen sind plus minus gleich gemacht. Nur, wir haben natürlich auch den Intellekt mehr und mehr in den Mittelpunkt gestellt und halten ihn in großen Gemeinschaften als Korrektiv. Dagegen habe ich auch nichts. Man muss immer, wenn ich über die Menschennatur rede, feststellen, wo siedle ich die Menschennatur an. Und wenn ich die Menschennatur in der archaischen Welt ansiedle, dann bin ich als Anarch unterwegs. Dann gibt es keinen Gesetzgeber über mir. Also keinen göttlichen und keinen weltlichen. Sondern es gibt nur mehr die Natur über mir.
Sind Sie spirituell geworden auf Ihren Wegen?
Nein, ich würde sagen, ich bin nicht spirituell geworden, sondern ich bin aufmerksam geworden. Aufmerksam auf das, was mich wirklich trägt und wie das funktioniert und wie der Selbsterhaltungstrieb funktioniert. Also wir haben viel mehr Energie und Geschicklichkeit und Kraft, die wir uns alle zumuten. Aber wir können das nur abrufen, wenn wir wirklich an der Kippe sind. Vorher können wir es nicht abrufen.
Was ist mit der Angst? Haben Sie oft erlebt?
Jeder Mensch stellt sich vor, ein Bergsteiger muss Angst haben. Hat er auch. Aber die Angst ist etwas, was im Vorfeld auftaucht und nicht während des Tuns. Während des Tuns ist die Angst der schlimmste Unterbrecher meiner Fähigkeiten.
Weil er sie lähmt, oder?
Ja, weil die Angst lähmt und weil in der Panik alles falsch gemacht wird. Im Vorfeld tauchen Ängste auf, wenn ich in eine Situation komme, die mir sagt, das beherrsche ich nicht, das kann ich noch nicht. Wir Menschen können nur in ganz kleinen Schritten lernen. Und wenn ich in die Wildnis gehe, dann weiß ich genau, ich habe da nicht viele Korrektivmöglichkeiten. Das muss alles perfekt beherrscht werden, wenn ich nicht umkommen will. Und das will ich ja nicht. Und der Selbsterhaltungstrieb sagt mir schon Monate, bevor ich aufbreche, um 3 Uhr in der Nacht, wenn ich aufwache, das kannst du nicht hundertprozentig. Und das kann passieren und jenes kann passieren. Und nur wenn ich dem dann mein Können, mein besseres Training, meine Logistik entgegensetze, kann ich ein Gleichgewicht finden zwischen Angst und Mut. Ich brauche ja nur Mut, weil ich auch Angst habe. Meine Ängste haben mich immer in die Knie gezwungen und haben mich so weit gebracht, dass ich das bis zur Perfektion beherrscht habe, bevor ich aufgebrochen bin. Trotzdem ist ein Restrisiko geblieben.
Ja.
Aber wenn ich jetzt losging und sage, mir ist furchtbar bei der nächsten Expedition, mir ist es so wichtig, dass ich da diesen Hügel besteige, ob ich sterbe oder nicht. So sind wir nicht angelegt. Das ist nicht wahr. Das ist nur lieber einen Tag Tiger als ein Leben lang Schaf. Fürchterliche Sätze. Wenn ich das höre, das sind die heldenhaften Bergsteiger, verlogenen Bergsteiger aus den 30er Jahren. Das hat der Hitler gern gehört, nicht?
Ja.
Der hat die Bergsteiger gern gehört als Vorbereiter für die jungen Soldaten, dass die sich sozusagen als Kanonenfutter irgendwo einsetzen lassen. Der Alpinismus wurde in Italien, Faschismus und in Deutschland mit der Hitlerei wirklich missbraucht. Und ich wurde ziemlich geprügelt in den 60er Jahren, als ich gegen diesen heldenhaften Alpinismus angeredet habe. Also ich habe dann angefangen...
Nestbeschmutzer.
Nestbeschmutzer stand in der Zeitung und vieles andere mehr.
Meine Fahne ist das Taschentuch, haben Sie gesagt, ja. Als die Südtiroler von Ihnen wollten, dass Sie den Mount Everest jetzt doch für Südtirol bestiegen hätten.
Ja, und oben die Fahne aufpflanze. Dann habe ich mir gesagt, ich wüsste nicht mal welche.
Was war der Hauptunterschied beim Gehen auf die Berge, durch die Wüste, durch das Eis?
Also im Eis, wenn ich durch die Antarktis gehe, kann ich nicht einmal herunterfallen. Ich kann nur eine Spalte fallen. Da gibt es Spalten, viele sogar. Aber ich kann nicht runterfallen. Das ist ein großer Unterschied. Der Sauerstoffmangel ist kein Problem. Am Südpol bin ich zwar 3300 Meter hoch, aber das ist noch kein Problem mit dem Sauerstoffpartialdruck. Aber die Exposition ist um ein Vielfaches größer. Es braucht 3 Zutaten, um aus einem Tun ein Abenteuer zu machen. Es muss schwierig sein und die Schwierigkeiten muss ich meistern können. Es muss gefährlich sein, weil sonst kann ich nichts erfahren über die Natur und auch nicht über mich. Und die Natur ist nun einmal da und die Fehler im Zusammenhang Mensch-Natur macht nur der Mensch und nicht die Natur. Also die Gefahren muss ich erkennen und sie umschiffen. Und das Wichtigste ist die Exposition, wie weit ich weg bin.
Exposition von der Zivilisation.
Ja, einfach auf mich selbst gestellt,
ja.
Weit weg, auch von jeder Rettungsmöglichkeit. Wenn ich nur 2 Meter über dem Boden klettere, dann kann ich runterspringen, dann ist es alles nur ein Spiel. Dann ist die Schwierigkeit zwar hoch, aber sie ist dann null. Sie wird dividiert durch die Null.
Man kann sich einen Fuß brechen.
Ja, das schon, aber es gibt keine Todesgefahr. Und die Gefahr ist auch nicht da, weil ich kann sofort weglaufen. Aber wenn ich das Ganze in einer 5000 Meter hohen Wand mache und ganz oben, dann bin ich unendlich weit weg von der Rettung. Ich darf mir dabei nicht den Finger brechen, ich darf mir dabei nichts tun, sonst komme ich nicht mehr runter. In der Antarktis bin ich bis zu 1000 Kilometer von jeder nächsten Station, wo eine Rettung möglich wäre, vielleicht entfernt. Weit. In Grönland sind wir 2200 Kilometer weit marschiert, ohne je irgendjemand, irgendein Tier oder irgendwas zu sehen. Und diese Exposition, dieses Draußensein wie auf dem Mars oder auf dem Mond, ist das, was eigentlich die Erfahrung in uns auslöst, wer wir sind.
als Ihnen klar war, dass Sie nur noch tun wollten, was Sie wollten, nämlich raus in die Berge, in die Welt, exponiert, wie weit Sie gehen können, sehen, wie haben Sie das mit dem Geld gemacht? Wie es verdienen? Ihr Bruder hatte wenigstens einen Brotberuf. Sie waren auch dabei, ihn zu lernen, haben aber hingeschmissen. Wie also die Existenz sichern?
Also, das wurde immer leichter. Es war als junger Mann nicht einfach, meine Existenz überhaupt zu sichern, vor allem auch diese kostspieligen Reisen zu finanzieren. Aber ich habe das relativ schnell gelernt. Also bei der ersten Himalaya-Expedition war ich ja eingeladen, da war ich Gast und habe noch einen Teil bezahlt, allerdings auch 2 Jahresgehälter als Lehrer. Und später habe ich dann gelernt, wie das funktioniert. Gerade weil ich bei der ersten Expedition mit einem Expeditionsleiter zusammenkam, der es wirklich nicht konnte.
Wie funktioniert das?
Ich habe dann diesen Verzichtsalpinismus geprägt oder erfunden. Mit immer weniger Material habe ich immer mehr erreicht. Das heißt, das damalige Bergsteigen an den großen Bergsteigen kostete sehr viel Geld. Das konnten nur reiche Leute machen oder Menschen, die zu Sponsoren kamen. Das hatte ich am Beginn ja keine Chance. Aber ich habe dann Expeditionen, die üblicherweise 300.000 Euro gekostet hätten oder 200.000 Euro gekostet hätten, mit 10.000 Euro gemacht, alles inklusive.
Aber die mussten Sie doch auch irgendwo her haben.
Ja, aber da habe ich mit meinen Büchern und meinen Vorträgen relativ schnell, nicht nur mein Geld verdient, das ich brauchte, sondern auch mein Geld verdient, um viel mehr machen zu können als die anderen. Durch diese kostengünstigen Expeditionen zu zweit allein habe ich natürlich erstens als Vortragender mehr Erfolg gehabt als andere, weil ich völlig verrückte Sachen gemacht habe. Dann habe ich auch gelernt, auch das gut zu machen. Das heißt, ich habe den Ehrgeiz, wenn ich auf die Bühne gehe, ein Vortragender zu sein. Ich will, wenn ich auf die Bühne gehe, dass die Menschen, die gewählt haben, statt Abendessen, statt Kino, statt Konzert zu mir zu kommen, nach Hause gehen und sagen, es war großartig und nicht, ich habe den Abend versaut. Und ich habe ja dann am Ende des Lebens die Möglichkeit gefunden, mit meiner Art und Weise Abenteuer zu machen, Geschichten zu erzählen, auch ein Museum auf die Beine zu stellen und die Geschichte nochmals anders zu erzählen.
Jetzt. Es ist gerade Coronis am Kronplatz eröffnet worden in Südtirol.
Ja.
Das ist jetzt das Projekt Ihrer letzten Jahre gewesen, die Geschichte des Alpinismus, des Bergsteigens auszustellen.
Ja, aber ich habe ein Museum gemacht mit einem Zentrum, vor 10 Jahren eröffnet, also 2006, und 5 Satelliten. Und das ist ein Museum. Nur habe ich jeweils, also das Zentrum erzählt im Plus, Minus alles, ist auch neben Bozen, neben der Hauptstadt von Südtirol gestellt. Und die Satelliten außen herum erzählen Detailthemen, wie eben auf dem Kronplatz der traditionelle Alpinismus, dann eines zum Thema Eis, eines zum Thema Fels, eines zum Thema Bergmenschen, Bergvölker und eines zum Thema heilige Berge. Und damit sind die Themen abgedeckt. Und auch dieses Projekt wurde ja nicht gerade beklatscht, sondern war mit Schwierigkeiten aus der Taufe gehoben, hat mich 20 Jahre gekostet meines Lebens und ist finanziert worden durch die gleiche Methode, wie ich früher meine Expeditionen finanziert habe. Reise gemacht, heimgekommen, ein Buch geschrieben, ein paar Vorträge gemacht, oft auch viele. Nach der Antarktis habe ich 90 Vorträge gemacht in einem Zug, um das Geld wieder einzuspielen, weil es so teuer gewesen war. Und dann habe ich eben die Gelder nicht mehr gebraucht, um die 8000er zu besteigen, sondern habe sie sukzessive in diese Museen gesteckt.
Sie sind letztes Jahr 70 Jahre alt geworden. Ihr Leben heute, wie sieht das aus? Reisen immer noch?
Ich war gerade in Ostafrika, am Kenia, und habe dort einen Film angefangen. Und dieser Film erzählt eine Geschichte, die 1970 passiert ist, nicht mir passiert ist, eine fürchterliche Geschichte. Und ich versuche, diese Geschichte mit den Mitteln des Kinos zu erzählen. Ich bin ehrgeizig nicht nur als Bergsteiger, sondern ich bin ehrgeizig auch als Erzähler. Ich will Geschichten erzählen, die tragen. Also Menschen querfeldein, die nichts Höheres als einen Barhocker bestiegen haben, nachempfinden können. Ich will sie mitnehmen. Ich will sie mitnehmen, dass sie das selber nicht machen müssen. Zum Glück machen es nicht allzu viele. Sondern einfach emotional, empathisch mit diesen Figuren, die ich auf die Leinwand banne, mitgehen können.
Ah, vielleicht wollen Sie ja sowieso dadurch verhindern, dass so viele Leute in die Berge gehen und die noch mehr kaputt machen.
Nein, nicht das.
Oder entzaubern.
Ich will nichts verhindern. Ich habe da auch meine Haltung. Ich bin der Meinung, soweit die Menschen immer schon gingen, also seit 5.000 bis 10.000 Jahren, Ötzis Zeiten, sollten sie weiterhin gehen. Die Menschen in den Alpen, im Himalaya, in den Anden müssen auch vom Tourismus leben. Auch ich lebe vom Tourismus zum Teil. Aber in bestimmten Höhen, wo es sehr gefährlich ist, soll der Mensch nur hingehen, wenn er es kann. Also wir müssen nicht alle hohen Berge bis zum Gipfel des Matterhorns, zum Eiger, zum Mont Blanc, zum Everest mit einer Infrastruktur versehen, Seilbahnen, Straßen, Wege, Hütten, auf das da alle hochkommen. Sondern der Berg hat in sich so die Dimension, die Gefahr im Grunde, die die meisten ausgrenzen. Nur wenn ich diese Gefahren dann in Ketten lege, dass ich Klettersteige baue, dass ich Hütten baue, dass ich Straßen baue, dass ich Seilbahnen baue, bis ganz hinauf, dann werden diese Berge für alle zugänglich, dann werden sie versaut, dann verlieren sie das Flair, sie erscheinen kleiner. Und der Mensch hat nichts, wenn er da hinaufgebracht wird mit einer Technologie. Der Mensch lernt nur in der oberen Region mit sich selber und der Natur zurechtzukommen, wenn er auf die eigenen Beine angeliefert ist, wenn ihn die eigene Angst herunterholt und wenn er den Zaun respektiert, also diesen rein fiktiven Zaun, der dort anfängt, wo der Mensch früher nicht hinging. Das Können ist des Dürfens Maß. Nur wer kann, darf. Wir haben nicht das Recht, die Berge kaputt zu machen, dieses Flair, diese Gefahren, diese Größe, diese Erhabenheit kaputt zu machen, weil wir alle Leute auf die Gipfel karren wollen mit irgendwelchen Maschinen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.